Das heisst nicht, dass man alles immer lokal haben muss und in der Schweiz gehostet haben. Man kann auch Sachen nutzen, die im Ausland sind. Man muss sich einfach den Konsequenzen bewusst sein.
Ciao und herzlich willkommen zum Making Podcast, der Podcast über digitale und persönliche Transformation. Ich bin Stefano, bin der Host von dem Podcast und in dieser Folge habe ich den Stefan Escher bei mir zu Gast. Der Stefan Escher ist Geschäftsführer von Open Circle.
Du behaltest natürlich Kontrolle über deine Outsourcer, behaltest du immer. Und du musst dir erklären lassen, wie die das machen.
Ich brauche nur kurz 30 Sekunden von deiner Zeit. Ich möchte dir zwei Sachen sagen. Als allererstes ein ganz grosses Dankeschön, dass du die Sendung hörst und immer wieder einschaltest. Zweitens, wenn dir gefällt, was wir machen, dann schliess dich bitte den 24% der Leute an, die den Podcast regelmässig hören. Und folge uns auf dieser App. Ich verspreche dir, alles daran zu setzen, dass die Sendung so spannend bleibt und wir spannende Gäste haben, die du dir wünschst.
Ja, schön, dass du Zeit gefunden hast. Willst du für Zuhörer und Zuhörerinnen noch etwas über dich erzählen?
Ja, kann ich gerne machen. Also, ich bin der Stefan Escher. Ich habe vor einiger Zeit eine Informatiklehre gemacht, damals bei der Siemens. Und das ist einer von den ersten Jahrgängen, wo es die Informatikerlehre als solches gegeben hat. Also vor mir hat es, glaube ich, ein Lehrjahr gegeben, wo es schon hat können machen. Wir haben in der Siemens auch noch gedreht und bohrt und Klötzchen geschliffen. Und wir haben erst nach einem halben Jahr einen persönlichen Computer bekommen. Ist also noch sehr mechanisch gewesen, die Ausbildung. Mhm. Weil ich selber aber gerne auch mit der Hand arbeite, ist das für mich gar kein Problem gewesen. Ich habe es lässig gefunden. Aber es hat schon ein paar sehr IT-Nerds gehabt in unserem Jahrgang, wo manchmal sicher ein bisschen fehl am Platz gefühlt haben. Und ja, später habe ich festgestellt, dass da grosse Bewunderung in meinem Umfeld vorhanden ist. Alle haben da gestaunet, dass ich Informatiker werde. Und für mich persönlich war das eigentlich nicht so eine riesige Sache gewesen, weil ich habe schon mega lange Kumpis daheim gehabt. Ich bin an die Ham-Radio-Messe gegangen, wo man hat können RAM-Riegel kaufen für irgendwie 10er oder 20er Noten und dann so den PC auffrischen. Also für mich ist das wie so, ja, etwas Natürliches gewesen, eigentlich das Hobby so zum Beruf machen. Und ja, ich habe mich dann an ein paar verschiedenen Orten beworben damals. Unter anderem die UBS und Siemens hat mir eine Lehrstelle angeboten. Eigentlich wollte ich zum Flughafen arbeiten, weil das noch so eine Passion war. Aber die hatten ewig lange Tests und so und gemacht. Und Siemens hat das eigentlich ratzfatz so mit ausfüllbaren Bögen gehabt. Und dann habe ich die Lehre dort bekommen. Und ja, viele waren erstaunt gewesen. Und ich habe es nicht so erstaunlich gefunden. Die haben aber alle immer erzählt, du, ich habe da noch einen Freund, einen Kollegen, der hat eine Firma, der hat IT-Probleme, geht dem mal helfen. So hat eigentlich ein bisschen meine Selbstständigkeit angefangen, obwohl ich bei der Siemens ja angestellt und die Lehre gemacht habe. Und was ich gesehen habe, ist einfach der grosse Gegensatz. Die Siemens hat die 6-stellige Budget gehabt. Server, Blade-Server und Storage-System. Und KMUs haben nur so ein Computerli irgendwo im Putzräumli gehabt, mit Spinnweben überzogen, 7-8-jährig. Und ich bin dann dort schauen, was nicht läuft. Und für mich war es erstaunlich gewesen, dass das überhaupt läuft. So alt. Und ja, irgendwo dort ist dann die Idee entstanden, von einer Art Plattform aufzubauen. Wo man im Data Center das einmal richtig macht und dann die kleinen Firmen alle anbindet. Es ist ja so, das Internet ist so von ISDN auf ADSL gekommen. Also es war gerade so anfangs möglich gewesen. Ja, das war eigentlich so die ursprüngliche Cloud gewesen, die wir gebaut haben in der Schweiz, obwohl wir selber das auch nicht gewusst haben.
Okay. Ja, spannend. Und der Brand Open Circle grundsätzlich ist dann geboren oder ist es das erste Mal, hat es das erste Mal anders geheißen?
Ja, es hat anders geheißen. Der erste Brand war Young Solutions gewesen. Und mein Stift, der Sascha, der war ein bisschen kreativer gewesen als ich. Der hat dann so ein Logo gemacht und irgendwie den Namen gemacht und dann haben wir es unserem Informatik eine Lehre zu Eibig von der TBZ und der gefunden, oh, das ist ein super Name, das ist ein super Name. Und dann haben wir gefunden, gut, dann nehmen wir den. Und ja, irgendwie so 10 Jahre später hat dann jeder mal irgendeinen Spruch gemacht, ja, bist denn du noch young, bist denn du noch young? Und wir haben dann immer gesagt, ja, das ist eben young im Sinn von modernen Lösungen, innovativen Lösungen. Also wir haben das schon immer ein bisschen geframed gehabt. Und wir sind sehr lang mit dem Claim Young Solutions unterwegs gewesen, bis wir dann im 2020 mit der Firma Itigo zusammengefunden haben. Das ist der Pascal, unser CTO, der die Firma hatte, der schon ein paar Mitarbeiter und Kunden hatte. Und das Lustige war, wir zwei haben eigentlich wie das Gleiche gemacht oder die gleiche Vision gehabt. Nämlich möglichst den KMU eine gute, schlüsselfertige, günstige Lösung anbieten. Wir haben uns aber auf ein Data Center fokussiert und der Pascal mehr aufs Büro vor Ort, also aufs Endgerät, auf den Client. Wir haben aber die gleichen Tools genutzt und die gleiche Mindset gehabt. Und so haben wir uns kennengelernt und dann hat es bei mir eine Vakanz gegeben. Der CTO hat nicht mehr weiter pushen, unsere Idee, und ist rausgegangen und dann ist der Pascal dazugekommen. Und so haben wir entschieden, hey, wir die zwei Firmen zusammenfusionieren. Und dann ist halt die Frage, gell, welchen Namen übernimmst du? Übernimmst du jetzt Young Solutions oder Itigo? Da haben wir gefunden, ja, so young sind wir jetzt wirklich alle nicht mehr. Also vielleicht könnten wir wirklich eine neue Brand machen. Wir haben dann zuerst einmal den neuen Namen gemacht, Open Circle. Also es ist eigentlich, die Idee war, dass wir da eine Community bildet, also ein Kreis, der offen ist, wo man dazustossen und mitwirken kann. Drum und natürlich, was frei ist und so weiter, wo Domains, die du lösen kannst und all diese Sachen. Da sind wir auf das gekommen. Und jetzt seit Anfang von diesem Jahr haben wir auch das Rebranding gemacht mit dem blauen Kreis und dem roten Halbkreis, wo auch wieder der Open Circle unterstreicht, die Tektonik, und wo wir uns auch abgrenzen von anderen Unternehmen, wo eher so farbige Süsche hatten, wie wir es vorher hatten.
Und ich meine, ihr seid ja IT-Dienstleister, das heisst, ihr bietet in diesem Bereich ja eben Dienstleistungen, genau. Jetzt, was differenziert dem grundsätzlich ein Open Circle von anderen Dienstleistern, wenn es überhaupt irgendetwas gibt, wo ein Differenzierungsmerkmal sich bringt?
Ja, also unser Steckenpferd ist die digitale Souveränität. Was bedeutet das? Unsere Dienstleistungen und Lösungsansätze basieren immer, wenn es irgendwie geht, auf Open Source Technologie. Warum Open Source? Es geht darum, dass du möglichst selbstständig kannst entscheiden, wo hast du deine Daten, dass du die unabhängig vom Anbieter kannst betreiben. Also wenn du die bei uns hast und du möchtest morgen noch jemand anders sein, dann musst du eine Technologie haben, die portierbar ist. Das ist es bei Microsoft oder Google Cloud Anwendungen halt nicht. Das heisst, du musst dann dort nicht nur eigentlich den Service migrieren, also nicht nur die Daten migrieren, sondern du musst auch irgendwie einen anderen Service nehmen. Und das ist bei uns anders. Also wenn du bei uns jetzt deine Daten speicherst, angenommen zum Beispiel auf einer Nextcloud, dann kannst du die Nextcloud auch noch jemand anders betreiben. Und so ist das mit all den Lösungskomponenten, die wir anbieten. Also das ist vom Management vom Client, über Firewall-Netzwerkprodukte, und natürlich dann irgendwo auch Hardware ist. Aber du hast kein Login auf einen entsprechenden Hersteller, wo du gezwungen bist, all die Sachen mitzumachen, die der Hersteller mit dir auch manchmal zu ungut machen will. Also das ist das, was wir uns unterscheiden. Also bei uns bist du digital unabhängig. Jetzt ist es so wie bei allem im schönen Leben, oder? Wie wenn du sagst, jetzt möchtest du keinen Zucker mehr essen aus irgendwelchen Diätüberlegungen. Es ist ja nicht nur schwarz und weiß, sondern wenn du sagst, ja, jetzt lasse ich vielleicht mal den Zucker im Kaffee weg, aber es ist dann okay, wenn ich noch Fruchtwehen esse oder irgendwie so, dann ist das einfach schon mal ein Schritt in die Richtung, wo du willst. Und so ist das auch bei der digitalen Souveränität. Du willst nie komplett digital souverän sein zu 100%. weil es gibt halt ganz viele Services, oder wenn du ein Teams-Meeting machen willst mit dem Gesprächspartner, ja, dann machst du das auf dieser Infrastruktur von Microsoft. Nur wenn du dann auf eine digital souveräne Lösung mit dem Geschäftspartner wechselst, dann bist du dort vollständig souverän. Und da kommt es ein bisschen darauf an, welche Dienste sind kritisch, welche sind wichtig und zum Teil, ja, was ist jetzt gerade für den Moment nicht ideal, aber eigentlich ist es nicht so schlimm, wenn das dann nicht geht oder wenn es nicht mehr hast.
Du hast eigentlich ein paar ganz gute Sachen erwähnt. Auf die eine oder andere würde ich gerne noch tiefer darauf eingehen, Steff. Du redest von Services, einfach für den Kontext, oder? Wenn man von Services redet, dann redet man ja von Dienstleistungen oder von Angebot, wo man kann beziehen kann, grundsätzlich, oder? Einfach, dass das ja der Hörer und die Hörerin, die vielleicht nicht so tief in dieser Materie drin sind, wenn man von Services redet, dann redet man ja von dem, oder? Grundsätzlich. Login-Effekt, da würde ich gerne eine Bezeichnung von dir oder eine Definition von dir hören, die vielleicht ich auch nicht kenne, in dem Sinn. Wie definierst du Login?
Also es gibt mehrere Ebenen von Login. Wenn du jetzt da den Internetanschluss beziehst oder von deinem lokalen Provider, dann und also angenommen, es ist jetzt ein Cable, also eine Koaxialverbindung, dann gibt es wahrscheinlich einfach einen lokalen Anbieter, der dir das anbietet. Das heisst, wenn du auf dieser Technologie bleiben willst, dann musst du eigentlich bei diesem Anbieter bleiben. Aber es ist natürlich nur ein relativer Login, weil du könntest vielleicht von dem Koaxialkabel auf ein Glasfaserkabel wechseln. Und beim Glasfaserkabel ist es zumindest in vielen Regionen so, dass ja die letzte Meile liberalisiert ist. Das heisst, das Glas hat vielleicht einmal ein EW Zürich oder ein Swisscom verleiht. Aber sie
je nach Region.
Ja. Je nach Region, aber die anderen, sie müssen den anderen Anbieter wie eine Ini7 oder iWay oder so, müssen sie können eine Faser zur Verfügung stellen. Und dann kannst du als Konsument oder als KMU kannst du dann einen Internetdienst bei so einem Anbieter beziehen. Und das ist immer das Wichtige, oder? Dass man Services idealerweise bezieht, wo ich kann den Provider wechseln. Weil also es ist einfach
Wettbewerbsvorteil,
oder? Also sobald du ein Monopol hast auf einem Produkt, einen Service, den es nur von einem gibt, dann hat der eigentlich fast keinen Anreiz, sich weiterzuentwickeln, weil er schöpft Monopolrente.
Genau, Monopolstellung in dem
Sinne. Genau. Und das ist jetzt auch ein bisschen, ist jetzt vielleicht ein bisschen weniger ein Thema jetzt gerade mit Microsoft, oder? Mit Microsoft haben wir eigentlich ein anderes Thema. Und zwar, Microsoft ist ein amerikanisches Unternehmen und es gibt den Cloud Act, wo der Regierung ermöglicht, dass sie auf Daten können zugreifen, und zwar auch auf Daten, die nicht nur auf amerikanischem Staatsgebiet ist, sondern eben irgendwo. Und da nützt dann nichts, wenn Microsoft eben das Datacenter da in Rümlang hat und sagt, ja, wir machen da Schweizer Hosting, weil das bringt nichts, weil sie Zugriff auf Daten haben und durch das hat die Regierung von ihnen darauf zugreifen. Jetzt ist das immer ein bisschen ein hypothetisches Risiko. Da gibt es auch verschiedene Datenschützer. Ich
habe auch gestritten.
Ja, genau. Also es gibt da eine klare Einschätzung von diesen EDOPs und von diesen kantonalen Datenschutzbeauftragten. Und die haben dann so eine Formel entwickelt, wie das Risiko ist. Und wenn dann das da in dem und dem 0, sowieso Bereich ist, dann kann man das eingehen. Und dann darf man auch als öffentliche Institution drauf gehen. Aber man merkt doch jetzt sehr klar, oder, dass die Regierung eher unstetig reagiert. Also da ist jeden Tag ein anderer Hive.
Das ist wahrscheinlich auch kantonsabhängig, oder? Weil Kantönligeist, Stichwort, ist auch immer das Thema, oder?
Ja, klar.
Oder ist das auf Bundesebene angegliedert?
Ja, also der Kantönligeist, da sprichst du an, dass wir 26 verschiedene Datenschutzbeauftragte haben. Klar, da kann jeder natürlich anders sein. Aber ich denke, das ist das föderalistische System. Da kann man dafür oder dagegen sein. Oder? Ich sage immer, so das Gegenbeispiel ist Frankreich, wo alles auf Paris zentralisiert ist. Mich dünkt, der Föderalismus hat einen gewissen Koordinationsaufwand, aber bist halt sehr nahe bei den Bedürfnissen. Hingegen das Zentralistische ist einfach einmal schnell bauen, aber tüpft dann nicht alle Bedürfnisse.
Also,
aber das, was ich im Moment gerade anspreche, das ist das mit halt Amerika und dem Präsidenten, der dort agiert. Und das ist eben durch das mit denen Zöllen. Und ich meine, all das, was in wirtschaftlichen Interessen liegt von dem Land, das wird einfach gemacht. Und das ist halt auch der Zugriff auf Daten.
Ja.
Und die Frage ist, will man das oder will man das nicht?
Aber es ist eben natürlich das Klumpenrisiko, das man hat, was ja eigentlich das Gegenteil ist von dieser digitalen Souveränität, die du ansprichst eigentlich, oder? Dass man wirklich, einerseits mag es ja für uns Konsumenten, sage ich jetzt mal, oder die, wo das benutzen, ich nehme jetzt einmal das Microsoft, der ganze Microsoft-Stack in dem Sinn, oder Ökosystem von der Microsoft, weil ja, es ist natürlich schon cool aufgebaut, das muss man an der Stelle schon sagen. Oder ich habe Excel, ich habe Outlook, ich habe all die
Power Tools.
Genau, oder? All die Applikationen, die ich grundsätzlich in einem Ökosystem drin habe, kann ich verwenden. Und die Lizenzierung ist natürlich auch cool, weil ich zahle einen Betrag und dann habe ich sie.
Mhm.
Oder? Grundsätzlich.
Das Coole ist, dass sie jedes Jahr teurer werden, wenn du nichts dagegen kannst machen, ja.
Genau, das ist dann die andere Seite von der Medaille. Die Medaille hat immer zwei Seiten, oder? Und ich glaube, das ist natürlich schon der Cloud Act, der besagt ja eigentlich eben, dass ja der Amerika kann auf Daten zugreifen, obwohl die Daten in der Schweiz gehostet sind, oder? Und jetzt stelle ich da gerne eine andere Frage, oder? Was ist denn die Alternative? Und jetzt kommst du wahrscheinlich mit der digitalen Souveränität, oder? Also was für Möglichkeiten, wenn wir auch Tipps möchten mit auf den Weg geben, wenn sich irgendjemand einmal so Gedanken macht und sagt, ja, mir ist es ein bisschen unwohl. Es sind jetzt auch in der letzten Zeit gewisse Artikel geschrieben worden bezüglich dem Mail-Account, wo natürlich freigegeben worden ist und, oder? Also ich möchte jetzt nicht zu politisch darauf eingehen, das ist der falsche Podcast dafür, aber grundsätzlich kommen alle ein bisschen weiche Knie über, sobald Microsoft irgendwie da auf den Tisch haut, oder?
Ja, also das der Weg, den wir eingeschlagen haben, und zwar eigentlich schon länger, das ist, dass wir einfach Lösungsbausteine zur Verfügung stellen. Und zwar A, bisher unseren Endkunden, aber B, und da sind wir mehr auch anderen IT-Firmen, wo ihren Kunden wiederum dann können.
Also Reseller-mässig in
Ausleihen. Genau. Oder, also aktuell arbeiten wir gerade an einem Exchange-Alternativprodukt.
Mhm. Also Mail, Exchange für all die, was das kennen, Mail.
Genau, ja, genau, Entschuldigung, Mail. Also wir sagen dann auch Groupware. Wir werden es dann Mail und Kalender nennen. Ganz klasse. Hat so ganz viele coole, fancy Ideen eingebracht, wie man nur so ein bisschen könnte, so ein bisschen als anderen Players als Guy beiginken, aber SEO-technisch hat man das Marketing gefunden, ja, es gibt da bessere Vorschläge. Genau, ja. Also das ist etwas, ja, und bei Mail ist natürlich auch irgendwie eine spannende Diskussion, oder? Ab dem Zeitpunkt, wo du das Mail rausschickst, unverschlüsselt, ist es sowieso per se eine Postkarte. Also es ist wie wenn du mir eine geheime Botschaft willst auf eine Postkarte schreiben und dann schickst du sie mir. Also ab dem, der deinen Briefkasten lädt, der, der seinen Briefkasten bringt, oder? Wenn du es jemandem in die Hand drückst, der nachher den geilen Briefkasten lädt bei dir, dann unterwegs, dann dort, wo es mir zugestellt wird und dann all die, die bei mir auch den Briefkasten lehren, kann jeder dann die Nachricht lesen, oder? Aber es ist natürlich schon etwas anderes, wenn jemand komplett Zugriff hat auf die ganze Agenda.
Ja, genau. Ja, ja. Und vielleicht das, was du angesprochen hast bezüglich der digital unabhängig. Also ich verstehe den Punkt, dass man sagt, okay, man ist digital unabhängig im Sinne von, man ist nicht angewiesen auf einen einzigen Anbieter, sondern man verteilt quasi das Risiko auf verschiedene. Aber ist dann nicht eine der Herausforderungen, dass die Systeme irgendwie miteinander kommunizieren bzw. Schnittstellen technisch angebunden sind. Weil ich merke es jetzt schon auch da aus der Praxis, die Erfahrung aus der Praxis. Du hast Branchensoftware, wo halt gar keine oder nicht offen sind für Anbindungen von Third-Party, also Drittsystemen, oder ja.
Also du sprichst einen sehr guten Punkt an. Also es ist eigentlich die Frage von der Integration von diesen verschiedenen Lösungsbausteinen. Durch das, dass ja die Lösungsbausteine eigentlich als Open Source schon existieren, könnte man ja sich fragen, was tun wir denn so lange rumdöckterle und entwickeln und produktifizieren. Das ist eigentlich genau der Punkt, den du jetzt angesprochen hast, Stefano. Das ist der von der Integration. Wir haben jetzt gerade einen Baustein fertiggestellt, das ist das Identity und Access Management. Das ist eigentlich so wie der Kern, wo du deinen User oder deine Gruppe in einem Verzeichnis abbilden und nachher musst du die verschiedenen Dienste, die du willst, nutzen, daran herbauen. Also sag denn das, jetzt, wenn du eine Datenablage möchtest, eine Nextcloud, wo du entsprechend dann auf den Folder Zugriff hast, wo du berechtigt bist und dort, wo du nicht berechtigt bist, vielleicht dann eben keinen Zugriff hast. Oder sag denn, wenn E-Mail dazukommt oder auch andere Dienste, dort ziehst du die Sachen eigentlich zusammen. Und was wir machen, ist, die verschiedenen Bausteine, also die Architekturen, also die gekonnt auszuwählen und so, dass sie dann auch mit den Third-Party-Cloud-Services funktionieren. Also wir haben schon Google Cloud bei uns abgebunden, wir haben schon Microsoft Cloud bei uns abgebunden. Das heisst, wenn du jetzt Exchange Online oder Teams Online, gibt es ja nur online, willst nutzen, dann hast du trotzdem bei uns dein User- und Gruppenverzeichnis, das du aktiv managst. Das heisst, wenn das dort abgeschnitten ist, dann hast du wenigstens nur die zwei Services nicht mehr und die anderen Sachen hast du noch. Und auch wenn du einen Joiner oder einen Liefer hast, also einen Mitarbeiter, der eintritt oder austreten tut, dann ist ja immer das Heikle, vergiss ich keine Accounts. Ja. Wenn ich 15 verschiedene Services habe, und jeder hat ein einzelnes Username, Passwort, dann muss ich natürlich die allhändisch deaktivieren. Mhm. Und der Vorteil, wenn du so ein zentrales Verzeichnis hast, kannst du aus einem Ort eigentlich kappen und disablen.
Also quasi Stammdaten dort sind, ja, in einem System sind Stammdaten hinterlegt und dort über die Schnittstellen verteilt es quasi auf die anderen Systeme. Ne? Ich meine, das, was du ansprichst, oder, ist, gibt es wirklich auch einen Begriff dafür, und ich musste manchmal googeln, Interoperabilität nennt sich das, oder? Interoperabilität. Also mega strange Begriff. Ich kann das einfach mal schon in den Raum rühren, weil es gibt wirklich auch einen Begriff, wie die Systeme eigentlich zusammen sollten können kommunizieren. Genau. Ja, ich glaube, halt eine von der grössten Herausforderungen ist auch zu wissen, dass es überhaupt etwas gibt in die Richtung, oder? Weil
klar, ja.
Viele KMUs sind natürlich, ja, der einfachste Weg ist Microsoft. Der einfachste Weg kann Microsoft sein, der einfachste Weg kann Google sein. Aber dass es noch andere Open-Source-Lösungen gibt,
ja,
das wissen wahrscheinlich die wenigsten, oder? Gibt es denn irgendeine Übersicht, eine Seite, oder wie kann man überhaupt, wenn ich jetzt den ersten Schritt in die Richtung möchte machen, was schlägst du vor? Wie könnte denn der aussehen?
Mhm. Also konkret kommen mir zwei Sachen in den Sinn. Also einerseits ist es ja so, dass Microsoft sozusagen gratis bei der Schule drinnen ist. Das ist so, wie wenn du deine zukünftigen Drogenabhängigen rekrutierst, oder anfixen tust du meistens mit einem Müsterli oder gratis. Genau das macht eigentlich Microsoft. Und entsprechend ist es natürlich gefährlich, weil die Generationen, wo wir morgen und übermorgen in unseren Büros und Industrie und überall einsetzen, die können natürlich Microsoft Office am besten bedienen. Und es ist klar, dass die nachher am lautesten nach dem schreien. Und das hilft.
Du ja quasi mit dem auf,
oder? Ja, genau. Und das hilft unserer digitalen Souveränität überhaupt nicht, oder? Und dort gehen wir so in die Richtung vom Enabling. Das heisst, an der Berner Fachhochschule ist der Matthias Stürmer, wo es dran ist, ein Institut für digitale Souveränität, das Kompetenzzentrum am aufbauen, und wo wir auch schauen, wie kann man das in Forschung und Lehre reinbringen, so dass wie Medienkompetenz, oder, dass du mit Social Media und all diesen Sachen, oder wenn du online dich über ein Newsportal informierst, dann musst du auch die Fähigkeit haben, irgendwie zu plausibilisieren, ist die Antwort richtig oder ist sie falsch oder wie kann ich den Faktencheck machen. Genauso musst du eigentlich auch auf der digitalen Welt, also welche Services du nutzt, welche sind kritisch, welche sind zu günstig, weil deine Daten eigentlich Part des Geschäftsmodells müssen sein, oder? Weil es gar nicht möglich ist, dass du so einen Gratisdienst kannst nutzen. Das ist mehr so Enabling. Und das andere, wenn du jetzt weißt, okay, es ist wichtig und ja, ich gebe dem Priorität und ich möchte Alternativen prüfen, dann gibt es das sogenannte OSS Directory. Das ist Open Source Software Directory. Und dort kann man schauen, zum Beispiel, was gibt es für Alternativen für Teams. Und dann kommen all die Open Source Software-Alternativen raus. Und dann gibt es meistens auch einen Link zu einem lokalen Dienstleister, wo das nicht nur oder du kannst es aus dem GitHub abladen und selber installieren, aber vielleicht ist man gerade nicht so affin. Dann kann man so einen Partner kontaktieren, der einen das dann macht. Oder es gibt sogar einen lokalen Anbieter.
Okay. Also das heisst, ich kann angehen, ich brauche irgendein Projektmanagement-Tool, gebe dort ein Project Management. Und dann kommt mir quasi ein Vorschlag, der nicht mit Microsoft Project in dem Sinn, wo auf das zeigt, sondern wo man Open Source Produkt tut auflisten in dem Sinn.
Genau. Okay.
Und die sind wahrscheinlich dort dann auch gelistet.
Ich nehme es an, ja, dass wir ein paar Sachen da drin drauf haben. Muss da wieder mal nachschauen, aber es gibt auch eine regelmäßige OSS-Studie und ich glaube, bei der letzten haben wir sogar mitgemacht und jetzt sind wir auch gelistet und sonst ist einfach auch der Verein CH Open, der sehr engagiert ist, um das Thema voranzubringen und mit denen sind wir auch im regen Austausch und schauen natürlich auch, wie wir uns können gegenseitig stärken für so wie wir eigentlich sonst für die Demokratie schauen in der Schweiz, sagen wir auch, wir schauen, dass wir souverän sind. Das heisst, wir müssen aufgeklärt sein, wir müssen das Wahlrecht in Anspruch nehmen, also die 4-5 Mal, wo wir im Jahr müssen eine Meinung abgeben zu etwas. Da müssen wir auch verstehen, wieso ist das so, wie funktioniert das so. Und dann die Meinung abgeben so, dass man kann entscheiden, was man will. Oder? Das ist das Los von der Schweiz und das ist etwas Gutes, aber es hat natürlich auch Pflichten. Und genau ist auch die Souveränität im digitalen Raum, funktioniert genau gleich. Also wir müssen verstehen, um was das geht und nachher auch den Entscheid treffen. Und das heisst nicht, dass man alles immer lokal haben muss und in der Schweiz gehostet haben. Man kann auch Sachen nutzen, die im Ausland sind. Man muss sich einfach der Konsequenzen bewusst sein. Und was ist der Plan B, wenn der Dienst morgen nicht mehr existiert, wenn die Firma Konkurs geht oder wenn eine fremde Regierung den Schlüssel trägt oder wenn eine fremde Regierung deine schaut, das muss ich verstehen.
Aber grundsätzlich, wenn ich allgemein etwas outsource, dann gebe ich ja der Firma, dem Unternehmen ja die Macht, oder?
Ja, grundsätzlich schon. Also du gibst, also das ist generell das Thema vom Outsourcen, oder? Also wenn du auch die Reinigung outsourcest, dann gibst du die Macht ab
über deine
Böden und Tische mit Schabelwasser oder mit einem biologischen Produkt gereinigt werden. Also das heisst, du behaltest natürlich Kontrolle über deine Outsourcen, behaltest du immer. Und du musst dir erklären lassen, wie die das machen. Und viele Firmen haben ja auch ein Audit, das sie machen, weil sie zum Beispiel FINMA reguliert sind oder andere Gesetzesgebungen haben, wo sie ihrer Aufsichtspflicht nachkommen. Darum gibt es verschiedene Audits. Wir beispielsweise haben ISO, das ist jetzt ISO 27001, ist zum Beispiel speziell auf die Sicherheit. Da gibt es noch 27.17 und 18, die sind dann auf Cloud Security und schützenswerte Personendaten. Das ist jetzt etwas, was wir gemacht haben bei uns. Also wir haben das System aufgebaut und die Normen umgesetzt. Und einmal im Jahr, beziehungsweise zweimal im Jahr, einmal ist es intern und einmal ist es externe Audit, aber es kommen immer externe Leute zu uns, das zu prüfen. Machen wir das? Halten wir die Regeln, die wir selber definieren, ein? und gibt es auch Nachweis dazu. Und dann, wenn du das nicht machst, dann kommst du einfach die Zertifizierung nicht mehr rüber. Und ja, viele Firmen, auch in Ausschreibungen, ist das oft eine Anforderung. Und man sagt, hast du so Zertifizierungen? Und das unterscheidet dann auch ein bisschen, ob das ein professioneller Betrieb ist oder ob das nur eine ganz kleine Firma ist, die das gar nicht machen
kann. Ja, absolut. Oder? Du sagst es schon richtig. Oder? Und der Vergleich mit der Reinigungskraft, der ist 100% richtig. Oder? Mir kommt halt einfach der Gedanke, wenn ich etwas zu outsource, und ich bin völliger Fan von Outsourcing, ich verstehe nicht, wieso, dass man, also verstehe nicht, ich sehe nicht immer ein, wieso, dass man gewisse Sachen bei sich muss haben, in dem Sinn, aber es mag seine Gründe haben und Datenschutz und so weiter und so fort. Das möchte man jetzt nicht im Detail drauf eingehen. Aber das Pricing bei einem Outsourcing auch, obwohl ich das in der Hand habe, und ja, digitale Souveränität ist auch gewisse Offenheit gegenüber möglichen Wechsel. Aber wir in der Schweiz, Krankenkasse, wir hätten ja auch die Möglichkeit, zum jährlich Krankenkassenwechsel machen wir nicht. Oder machen die wenigsten. Providerwechsel, Handy-Abo.
Grundversicherung ist ja genau das Gleiche. Das unterscheidet sich vor allem.
Und Zusatz, oder?
Ja.
Genau. Und dort geht's, weißt, auch da gibt es gewisse Aspekte, die man muss berücksichtigen muss, Gesundheit und so weiter, ist völlig klar. Aber machen die wenigsten. Handy-Abo machen die wenigsten. Also es gibt ganz viele Sachen, weil wir halt einfach Gewohnheitstier sind, oder? Und ich bin auch ein Fan von, ich gebe gern jemandem alles, weil ich komme alles aus einer Hand über. Oder? Also erhöht es vielleicht, also in eurem Fall sind ihr der Single Point of Contact, der Spock, und ihr habt ein Overview, eine Übersicht über all die Tools, die ich grundsätzlich, wenn ich ein Unternehmen bin, nutze. Oder? Das ist schon richtig.
Ja, das ist oftmals so bei Kunden. Immer mehr ist aber auch so, dass wir IT-Partnerfirmen haben, die die Übersicht für den Kunden haben und wo vielleicht eben auch mal noch einen dritten und vierten Cloud-Service reinlismen. Oder das eine ist ja die technische Sicht und darüber ist eigentlich so ein bisschen die Governance. Und das ist ja eigentlich auch so deine Fachkompetenz, Stefano, oder? So der CIO, der Chief Information Officer, wo man versteht, okay, welche Geschäftsprozesse decke ich jetzt mit welchen Puzzlesteinen an.
Ja.
Und ich meine, ja, also eben wie du jetzt einen Spesenprozess machst, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Oder? Du kannst das einfach scannen mit der Nextcloud-App und dann ist das Fotos dort, das Zettel dort als Foto abgeleitet und der Buchhalter kann es verarbeiten, bis hin, wo so Yokoi und andere
Revisionssiegfer und keine Ahnung, wo Firmen nicht mehr.
Oder wie Revolut, wo noch gerade Kreditkarten mitliefert. Ich glaube, wichtig ist ja nur zu wissen, wie kritisch ist welcher Dienst, oder? Also wenn wir jetzt dann nachher nicht mehr könnten, noch mit zum Mittag gehen zahlen mit einer Kreditkarte, ja, dann haben wir wahrscheinlich noch irgendein Nötchen im Sack und das geht auch, oder noch eine zweite Karte.
Also bei mir nicht, aber ja, genau.
So, bei dir da am Becken können wir sicher auch deinen Namen sagen, da können wir auf den Bierdeckel aufschreiben lassen. Aber ja, aber es gibt andere Prozesse, die vital sind, oder? Und wenn du dort dann abhängig bist davon und keinen Plan B hast, dann kann es schwierig werden.
Also Stichwort Datenablage, oder? Wenn das natürlich irgendwo ist, wo ich dann aus welchen Gründen auch immer keinen Zugriff mehr drauf habe, dann kann das verheerend sein, absolut, ja. Genau.
Und das ist halt auch von Firma zu Firma verschieden, oder? Man kann nicht sagen, es ist jetzt per se Datenablage für alle.
Ja.
Weil vielleicht gibt es für gewisse Firmen ist es gar nicht so relevant.
Das ERP-System ist relevant, eher weil...
Mail oder wenn dort Aufträge im Sekundentakt reinkommen.
Ja,
das ist so die Business-Impact-Analyse, die man eigentlich muss machen am Anfang.
Ja, genau, Stichwort oder Business-Continuity-Management, genau. Ja, Steff, wenn ich jetzt einmal auf die Uhr schaue, 36 Minuten. Ich würde gerne zu einem Abschluss kommen. Jetzt gibt es etwas, wo du möchtest mit auf den Weg geben und sagst, hey, das ist, achtet auf das. Und das muss nicht zwingend digitale Souveränität sein, aber kann.
Ja, also ich gebe den Tipp, achtet darauf, wo habt ihr welche Services? Wo stecken welche Daten drin von eurem Business und wohin tun ihr sie noch zusätzlich backuppen? Und dann, wenn der Schlimmste, also wenn man mal das Gedankenspiel durchspielt, dass die verschiedenen Services von heute auf morgen nicht mehr rum sind, weil sie Konkurs gehen, weil man sie abgestellt hat, weil es à la TikTok in Amerika, Klammer auf, Klammer zu. Wenn ihr so Gedankenspiel mal durchgespielt habt und auch Antworten habt, was ihr macht, wenn das passiert, wenn es auch passiert, dann ist man schon viel mehr vorbereitet, als wenn man gar nichts macht. Und beim Risikomanagement ist ja das Wichtigste, dass man einfach auch seine Risiken kennt und dass man vielleicht noch einen Plan B hat, wenn sie dann eintreten.
Genau, also das, glaube ich, ist der wichtigste Punkt, dass man sich, bevor das Risiko eintritt, sich die Gedanken.
Genau, und wir haben jetzt gerade einen Check von der digitalen Souveränität noch gebaut.
Okay.
Es ist eine ganz simple Webseite mit ein paar Fragen, die man durchklicken kann und wo man nachher kann sich die Einschätzung zuschicken lassen. Ich tue dir dann den Link noch
sehr gerne
zuschicken. Dann kannst du das in die Show Notes rein tun.
Sehr gerne.
Und man kann dann auch anhäkeln, dass all die Informationen gerade wieder gelöscht werden. Selbstverständlich. Aus digitaler Souveränität hat man selber die Entscheidung dann.
Sehr schön. Gut, Steff, merci mal. Wie bist du auffindbar? Wie könnt ihr die Leute erreichen?
Also mich findet man im Internet auf der Webseite von der Open Circle. Dort hat es einen Knopf, wo man einen Termin, einen Videocall vereinbaren mit mir. Ich bin aber auch auf LinkedIn. Und ja, man darf mich kontaktieren, wenn man irgendetwas will wissen.
Sehr schön. Ich werde alle Informationen in die Show Notes packen. Homepage, LinkedIn und den Check. Und ja, ich bedanke mich für das Vorbeikommen vor Ort. Übrigens, für die, die das nicht erfahren haben, oder ich weiß gar nicht, ob wir es am Anfang gesagt haben, Steff ist da vor Ort und somit ist es eine Live-Aufnahme und nicht wie ursprünglich immer eine virtuelle Aufnahme. Also Steff, merci vielmals nochmal für deine Zeit, hat Spass gemacht und gerne ein anderes Mal nochmal.
Danke dir, Stefano.
Merci. Tschüss.
Ciao, ciao.